Tradition von gestern für morgen. Als wir das Thema für dieses Panel ausgesucht haben, wussten wir eigentlich noch gar nicht, wie wahnsinnig aktuell das ist. Und deswegen würde ich gern mit den Worten eines niederländischen Trendforschers beginnen. Der ist nämlich der Meinung, dass man in Zeiten von multiplen Krisen, Polarisierung und so weiter, positive Energie braucht. Er ist der Meinung, dass das funktioniert über Zusammenarbeit, Kreativität und Achtung, Handwerk. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu dem Panel Tradition von gestern für morgen. So wird wertvolles Handwerk fit für die Zukunft. Ich bin Miriam Sment, Gründerin der Community- und Communication-Plattform Greenstyle und darf hier drei Expertinnen begrüßen. Und zwar Design Discovery-Teilnehmerin und Ikeala-Gründerin Manitra Thelen-Loss, Julia Deiger, Gründerin von Delin aus Österreich, ebenfalls Design Discovery-Teilnehmerin der X55, und Dorothea Schrimper, die mit ihrem Accessoire- und Lifestyle-Label Umivi schon länger Ausstellerin ist. Gerade habe ich gehört zum 20. Mal. Fangen wir doch mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Manitra, möchtest du anfangen?
Genau, ich bin Manitra Thelen-Loss. Ich bin halt eben die Gründerin von Ikeala. Das ist ein Projekt an sich, wo wir die traditionelle madagassische Handkunstwerk sichtbarer machen bzw. erhalten und gleichzeitig den Frauen dann halt eben vor Ort ein stabiles Einkommen ermöglichen. Genau, das ist an sich mein Ziel. Ich komme auch selber aus Madagaskar und deswegen möchte ich halt eben diese wunderschöne Kunst eben der Welt zeigen und der Frauen dann eben vor Ort helfen. So gut ich kann. Schön. Genau.
Doro, Umivi habt ihr schon, oder du, 2011 gegründet und nimmst uns vielleicht mit mal auf deine Reise. Was war deine Intention? Inwiefern hast du bis heute daran festgehalten? Was machst du anders vielleicht?
Ja. Also Umivi ist, wir sind ein faires Schmucklabel und ich habe Umivi 2011 nach einem langen Aufenthalt in Thailand gegründet. Ich habe in einem Hilfsprojekt gearbeitet und gesehen, das ganze Geld kommt von außen und die Leute können irgendwie das gar nicht beeinflussen und haben auch so eine gewisse Duckhaltung und trauen sich nicht wirklich irgendwie was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, wer kann denn hier was und was können wir denn eigentlich machen? Hat jemand Ideen? Es wäre doch schön, wenn ihr selber euer Geld verdient, wenn es fair bezahlt wird. Und wenn dann noch zusätzlich Geld in die Projekte läuft. Und ja, mittlerweile nach 14 Jahren arbeiten wir immer noch mit sozialen Projekten zusammen, aber es sind auch kleine, eine Bergbevölkerung im Norden von Thailand, es sind Ureinwohnerfrauen aus Mexiko und auch kleine Familien in Thailand und auch in Delhi. Es wird alles in Handarbeit produziert. Wir achten auf natürliche Materialien. Da haben wir auch geschaut, was wächst in der Region, was kann man machen. In Thailand gibt es viel Mangoholz, so sind die Armreifen entstanden. In Mexiko arbeiten wir mit drei Ureinwohnerfrauen zusammen, die mit natürlichen Stoffen, mit natürlichen Materialien die Wolle färben. Und so ist das nach und nach gewachsen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, einfach immer zu schauen, wer kann was und wie kann man das dann umsetzen am Ende. Und vielleicht eben auch ein Produkt schaffen, was zeitlos ist, was auch ein bisschen natürlich hier gefragt ist, dass man einfach immer ein bisschen schaut, wie kann man es machen. Ja.
Julia, mit Delin machst du ja, euch verbindet natürlich das Handwerk, aber du machst etwas anders als die anderen. Du produzierst nämlich nicht woanders, sondern in deiner Heimat Österreich. Was genau machst du?
Mein Augenmerk ist eben das Made in Austria. Ich mache Leinen, completely made in Austria. Das heißt, das Leinen, das Material kommt vom Viehbeck in Oberösterreich, ist eine Manufaktur und Weberei in Oberösterreich und dann produziert wird das einmal in Wien, also genäht dann in Wien in einer Ausbildungsschneiderei und in Feldbach in einer kleinen Produktion. Das heißt, mir war das einfach wichtig zu sehen, wo das wirklich herkommt und wer es näht. Das heißt, in den unterschiedlichen Firmen weiß ich, der Peter macht das, die Uli macht das und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man weiß, wo es dann wirklich her ist. Und auch die Wirtschaft in Österreich auch ein bisschen wieder anzukurbeln. Wir hatten früher sehr, sehr viele textile Städten, sehr viele Produktionsstätten und auch sehr viele Webereien und alles, was halt jetzt alles nicht mehr wirklich da ist. Ich glaube, es gibt noch vier oder so, die wirklich noch arbeiten. Natürlich ist im Trachtenbereich eh noch immer was da, aber selbst da, Stoffe werden viel aus China dann bezogen. Und das war halt so ein bisschen mein Augenmerk dahinter.
Du sagst ja, im Trachtenbereich ist es noch da. Für alle im Podcast, die dich jetzt nicht sehen, denen musst du jetzt mal erklären, dass du nicht Trachten machst, sondern was anderes.
Genau, Deline hat einen Influence bei Streetwear, also sehr, sehr viel Streetwear, Fashion sowieso. Und auch Snow- und Skateboard-Background, weil ich da so ein bisschen selber ein bisschen herkomme, also da immer schon in dieser Welt war. Und ich das ganz gern mag, auch das zusammenzubringen.
Sieht großartig aus. Okay. Doro, kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit verschiedenen Gruppen so zusammen. Das sind ja ganz unterschiedliche Produkte, die ihr dort herstellt. Vielleicht sagst du uns dazu nochmal was. Wie seid ihr denn jetzt auf die Idee gekommen, genau diese Sachen so auszusuchen, die ihr heute produzieren lasst?
Also es ist auf jeden Fall ein langer Weg immer bis dahin, bis man dann tatsächlich ein Produkt gefunden hat oder vorher die Materialien bestimmt hat. Es sind erstmal etliche Gespräche und wirklich einfach das Netzwerk ausbreiten und schauen, wer kann was, wer hat welche Fähigkeiten und was wächst hier und was haben wir für Materialien. Und so deshalb auch hier auf der Messe wird oft gesagt, das sind ja die mit dem Mangoholz, weil damit fing eben alles an. Das kommt aus dem Norden von Thailand, so ein Baum, der wächst 20 Jahre, danach wird er für alles Mögliche verwendet. Muss man sich ja auch informieren, okay, kann man mit dem Holz überhaupt arbeiten, ist das auch politisch, ökologisch korrekt? Und dann habe ich gesagt, gut, dann fangen wir mit dem Mangoholz an. Und diese Armreifen, die gab es auch schon so ein bisschen, aber dann vielleicht nicht in der Qualität. Oder es war ganz bunt bemalt und eben typisch traditionell thailändisch. Und das ist auch schön, aber da habe ich so gedacht, wer weiß, ob das vielleicht zu unserem Markt so passt. Und man möchte aber auch natürlich keinem auf den Schlips treten und sich Leute verletzen. Und habe dann gesagt, vielleicht lassen wir erstmal die Blümchen und die anderen Sachen weg und fangen ganz neutral an, aber dafür eben mit ganz vielen Farben. So dass dieses Bunte trotzdem bleibt. Und so ist das mit dem Mangoholz entstanden. Ja, und dann war ich länger in Mexiko und habe da verschiedene Leute kennengelernt. War da an der UNA, an der Universität, habe da jemanden kennengelernt, der sich mit Ureinwohnerfrauen auskennt und dann einfach immer weiter nachgehakt. Okay, was machen die denn und was können die? Ja, die können stricken, die können häkeln. Dann die Cynthia Lopez, das ist unsere Schmuckdesignerin in Mexiko-Stadt, die hat dann erzählt, ja, wir arbeiten mit recyceltem Silber, aber auch mit Messing. Und so kam das dann nach und nach zusammen, ja.
Genau. Manitra, du hast dich ja für deine Arbeit auch mit einem sehr traditionellen Material auseinandergesetzt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu Raffia.
Ja, genau. Wir machen ja Wohn- und Modeaccessoires, Raffia heißt Handtaschen, Hüte und auch Körbe und Tischsets. Ja, an sich wollte ich halt eben schon immer was mit Madagaskar unternehmen, also etwas, womit ich auch mich irgendwie einbeziehen kann, beziehungsweise wo ich mich auch wirklich identifizieren kann, genau. Und ja, das war für mich dann schon vom Anfang an klar, dass du dann die Raffia, das ist ein super Material, das kommt, das wächst auch eben in Madagaskar und das wird schon von Generationen von den Menschen, von vielen Menschen dort verwendet. In jedem Dorf oder Märkte gibt es immer Raffia. Das kommt aus der Blätter von der Raffia-Palme, genau, das, das wird auch sehr nachhaltig geerntet. Der Baum wird selber nicht gefällt, sondern nur die Blätter. Das wächst dann eben nach und das ist ja auch biologisch abbaubar. Daher sehr nachhaltig und flexibel, langlebig, super stabil, genau. Und das ist auch ganz leicht, genau.
Genau, und du hast jetzt aber auch die Sachen oder die Designs, die du entwickelt hast, ja, sind ja nicht traditionell.
Genau, wir verbinden halt eben diese Tradition mit modernen Design, so dass man das auch tagtäglich benutzen kann, auch einfach angepasst an das Aktuelle, das Moderne, genau. Ja. Ja, also wir haben auch so neutrale Farben und ein bisschen, also sage ich jetzt mal dezente Farben und subtile Details, die dann halt eben die Sachen eben moderner machen, genau.
Kommen wir doch nochmal zu dir zum Leinen, Julia. Das neue Leinen habe ich auf deiner Webseite gelesen. Was stellen wir uns darunter vor?
Weil man kennt viel immer, wenn es heißt, ja, Made in Austria oder Fair Fashion, Sustainable Fashion, hat man immer gleich diesen Stempel von diesen beigen Leinen, so ein bisschen dieser Öko-Look mit dem Birkenstock und also wie man es von früher halt kennt. Ja, das schaut, also ich habe immer noch Birkenstock dazu an, aber in einer anderen Art und Weise vielleicht. Die Fits sind ein bisschen weiter. Von den Details her orientiere ich mich viel auch an Military-Accessoires oder Workwear-Accessoires, Heritage-Richtungen. Und die Farben, ja, es wird im Beige schon auch gearbeitet, aber dann viel mit Materialmix, Lagenlook. Wir haben auch ein Schurwolle-Leinen-Produkt, wo du halt einfach auch Winterleinen sozusagen das hast. Das heißt, dass das Leinen ein bisschen neu interpretiert wird, dass du nicht diese klassische Leinenbluse hast oder ein trachtenähnliches Kleid. Und meine Hemden sind noch sehr weit, sehr boxy geschnitten, ist ein Unisex-Teil. Aber eine Dame könnte es als Kleid anhaben. Ein 1,94 Meter her, den ich öfter habe, die können ihn als normales Hemd tragen. Ist immer sehr versatile in einer Art und Weise. Und ja, jetzt gehen wir langsam auch ein bisschen in die dunklere Richtung. Wir haben Dunkelblau introduced jetzt neu. Weil ganz am Anfang war alles wirklich in den Naturfarben, in Weiß, Nature und in einem Grau. Wir haben uns auch Inspiration vom Neusiedlersee in Burgenland geholt. Das heißt, daher haben wir dieses Lake Grey, nenne ich es, das ist so schlammiges Grau, was sehr elegant auch wirkt am Ende des Tages. Wir arbeiten mit Perlmutterknöpfen. Und der Stick ist immer in Neon, also ist in einem Neon-Orange, das ist so mein Markenzeichen bei der Marke, so ein bisschen, dass es rauspoppt. Ich habe auch schon, weil ich teilweise Anpassungen mache oder Anfertigungen für andere Leute mache, wir haben es auch schon Ton und Ton gemacht, weil manche Kunden einfach sagen, ich hätte die Qualität gern, aber es kauft mir mit dem Neon-Klecks dann niemand ab. Habe ich es auch schon gemacht. Ich verstehe es, also ja, jeder wie es mag, nur es nimmt meinem Produkt von dem, was ich haben wollte, nimmt es, finde ich, diesen Coolness-Faktor ein bisschen weg.
Was ich auch gelesen habe, ist altes Leinen.
Ja, habe ich auch. Ja. Ich arbeite mit, also ich nenne es sogar antikes Leinen, weil das sind alte Leinenrollen, die ich von Antiquitätenhändlern aufsource. Das sind dann diese Rollen, die sind meistens nicht breiter als ein halber Meter. Immer das eine Rolle, da sind dann, mal ist ein grüner Streifen drauf, mal ist ein schwarzer Streifen drauf, mal sind sie Uni. Und aus denen mache ich meine Taschen und auch teilweise Details auf Produkten, sei es mal eine aufgesetzte Tasche oder ähnliches. Es gibt sogar ein Kleid, das komplett daraus ist und vielleicht ist mal in Planung auch eine ganze Jacke zu machen. Es verhält sich dann ein bisschen wie ein Raw Denim, weil es schon sehr fest ist und sehr steif ist. Aber wenn man es länger hat, ich kenne es von der Tasche, es wird dann weicher, es verbindet sich. Und ja, ich finde beim Leinen eben schön, jede Falte ist halt an dich angepasst. Das heißt, das ist wie bei der Jeans, wenn du dann die Waschungen drin hast, dass du beim Leinen, das sind ja meine Falten, die ich jetzt da habe. Wenn jetzt jemand andere das Hemd genau anhat, schaut es bei dem nicht so aus wie bei mir, weil es halt an meine Körpergröße angepasst ist dann.
Sehr schön, individuell, also auch nachhaltig. Wenn es gut zu einem passt, dann bleibt es auch länger bei uns.
Genau.
Wie stelle ich mir jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit vor? Ich weiß, bei dir, Doro, du warst jetzt gerade länger in Thailand. Wie entwickelt ihr das?
Erklär mal genauer, wie meinst du es genau? Also wir waren jetzt in Thailand. Ich versuche einmal im Jahr regelmäßig, ich kann es eigentlich mittlerweile Freunde nennen. Wir machen das so lange, seit 14 Jahren. Es gibt da auch eine schöne Anekdote. Wir sind letztes Jahr in den Weltladendachverband mit aufgenommen worden und dann mussten wir nochmal für den Weltladendachverband extra Verträge basteln, damit das auch irgendwie alles so Standards hat. Und dann waren meine Leute erstmal so ein bisschen verwirrt, so von wegen, oh, machen wir irgendwas gerade nicht mehr richtig oder bist du nicht zufrieden mit unserer Arbeit? Also weil es eben schon so freundschaftlich einfach ist. Natürlich haben wir alles auch festgehalten. So. Und wenn ich dann vor Ort bin, dann habe ich natürlich auch so ein paar Designs und ein paar Sachen im Kopf, was ich gerne machen möchte. Und dann muss man natürlich vor Ort einfach schauen. Jetzt ging es in erster Linie darum, dass wir unser Team vergrößern und dafür braucht man dann Zeit. Das läuft halt in Thailand einfach ganz anders. Da sagt man dann, okay, ja du, heute gehen wir mal zum Silbertempel. Vielleicht ist ja da jemand, der irgendwie Lust hat, dir zu helfen. Und okay, dann gehst du zu dem Silbertempel, ist aber keiner. Okay, dann wartet man zwei Stündchen, oh, da kommt einer. Und dann spricht man mit dem und dann geht man zum nächsten. Am Ende sind wir gelandet, auch wieder bei unserer Lieblingsbergbevölkerung, bei den Karen, die uns jetzt weiter unterstützen. Ja, und dann wird einfach von der Pike auf erstmal überlegt, was können wir Neues zusammen entwickeln. Und ich möchte vor allem auch erstmal den Input von, von jetzt in dem Fall war es Thailand, was die Thais für Ideen haben, weil da einfach auch immer tolle Sachen bei rausspringen, an die man selber überhaupt nicht denkt oder die Ideen, die man überhaupt nicht hat. Ja.
Also das ist so eine gemeinsame Reise, auf die man sich begibt. Die haben ihre traditionellen Techniken, die ihr für euch nutzt. Es wird dann auch gemeinsam weiterentwickelt.
Genau, und es werden vielleicht auch, wir haben ja zum Beispiel auch diese feinen Silberketten und die sollen den Reis symbolisieren in Thailand, diese kleinen feinen Silberelemente. Und die haben eigentlich alle eine sehr unterschiedliche Länge. Also hast du eine verrückte Kette mit ganz vielen verschiedenen kleinen Silberelementen. Und ich habe aber gedacht, ich würde es doch gerne schlicht lassen. Und dann muss man auch wieder ganz vorsichtig sein, dass man sagt, oh, diese Ketten sind super schön. Aber wenn wir vielleicht jetzt da die ein, zwei größeren Perlen weglassen, dann wird es ein bisschen schlichter und neutraler. Und so ist auch unser Schmuck, also ziemlich klar. Und da muss man dann immer so ein bisschen auch gucken, dass das nicht so verspielt wird. So geht das langsam. Aber ich habe natürlich immer Zeichnungen dabei und gucke dann, okay, kann man das überhaupt so umsetzen oder schicke Sachen nach Mexiko. Die ist wirklich Schmuckdesignerin und kann das Handwerk. Ich bin es so halb auf dem Weg geworden und höre dann natürlich auch auf die Experten, was sie vielleicht anders machen würden, ob das jetzt Verschlüsse sind oder Größen. So. Aber das wird alles schon zusammen auf Augenhöhe besprochen. Eigentlich sollten gerade auch Ketten aus Delhi noch hier auf der Messe präsentiert werden. Die hängen noch im Zoll fest. Aber da hatten die das Projekt in Delhi auch so tolle Ideen. Ich so, okay, dann mach das noch und dann schicken wir es los. Vielleicht haben wir Glück. Okay, hat nicht geklappt. Präsentieren wir dann beim nächsten Mal.
Ja, schön, hatten wir da auch schon wieder eine neue Geschichte.
Ja.
Und Manitra, bei dir, wenn ihr das so entwickelt, gibt es da so eine Beeinflussung in beide Richtungen? Du kommst mit deinen Ideen und deinen Designs, die haben die traditionelle Handwerkskunst dazu. Beflügelt sich das gegenseitig auch?
Ja, genau. Ich gehe auch nach Madagaskar einmal im Jahr so. Ich verbinde das auch mit meinem Familienbesuch dort. Meine ganze Familie ist noch dort. Wir kreieren das zusammen. Manchmal, so wie du sagst, bringe ich dann halt eben meine Ideen und die sagen mir dann auch, ob das für sie auch so umsetzbar ist, weil das ja immer noch Handwerk ist und wir wollen ja auch noch die Qualität da sichern. Also müssen wir halt auch drauf achten, dass sie mit dem Sachen, was mit der Idee, was ich bringe, dass sie auch damit klarkommen, dass sie das auch so umsetzen können. Und ja, es gibt manche Produkte, die entstehen auch durch Co-Creation, sage ich jetzt mal. Die bringen auch Ideen dazu. Und wenn ich sie toll finde, dann ja, okay, warum nicht? Unsere Taschen sind jetzt auch eher schlichte Designs und eher einfacher. Genau, und dann ist das halt eben so praktisch für mich, für sie und für alle. Genau. Ja.
Und Julia, du kommst ja, wenn man deinen Werdegang sich durchliest, nicht aus dem klassisch-traditionellen Handwerk. Was hast du vorher gemacht und was fasziniert dich daran, dass du dich auf diese Reise jetzt begeben hast?
Also ich habe Modedesign studiert auf der Esmod in Berlin und war dann unter anderem in New York bei Zoo York und dann bei Stone Island in Mailand 3 Jahre. Und dann in Amsterdam und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe eine Maßschneiderei bei mir in Aspang, also bei mir in Niederösterreich. Und irgendwann wollte ich dann wieder ein ganzes Label, also wieder alle Wege sehen. Plus, ich glaube, mir war es dann auch irgendwann zu unübersichtlich, wo alles her ist. Und es hat dann langsam so angefangen zu rattern, was passiert mit dem ganzen Zeug, wo kommt das alles hin, wie gehen wir mit unserer Welt um, wie gehen wir mit uns selber um. Und dann eben auch zu definieren, warum will ich in Österreich bleiben? Weil ich habe dann halt überlegt, gehe ich wieder in eine große Stadt und fange wieder an als Designerin bei irgendeinem Brand zu arbeiten oder bleibe ich in Österreich? Wir haben in Österreich nicht so viele Brands, also jetzt sind nicht so viele Designjobs offen, wenn man sich's überlegt. Daher musste ich dann halt überlegen, was ich mache und ich glaube, dadurch habe ich mich dann auch definiert zu sagen, okay, dann will ich aber, wenn ich schon in Österreich bleibe, will ich auch schauen, dass ich wirklich Made in Austria mache. Weil vielleicht habe ich da auch die Herausforderung gesucht. Mein Vater sagt auch immer, du machst auch nichts, was leicht ist. Ich suche mir immer irgendwelche Sachen aus, die...
Aber ich glaube, das verbindet uns
alle. Ja, aber wenn es leicht gehen würde, nein, ich könnte ja da so um 14 Ecken herumgehen. Und das kam, ich lebe halt auch in einem Ort, das ist mehr in der Natur, ist nicht in einer Stadt. auch die Kundennähe finde ich ganz okay. Ich mag es ganz gern, wenn ich Sachen abändern kann. Wenn ich sagen kann, du hättest es gern lieber so, der andere Shop hätte es gern lieber so. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Weil es ist nun mal so, dass jetzt nicht Norddeutschland dasselbe will wie in Niederösterreich oder ja. So. Weil Leute halt einen anderen Einfluss haben und andere Sachen haben möchten. Und man kann nicht immer alle bedienen, das ist auf keinen Fall möglich. Aber ja, und dann, ich habe zwar auch selbst viel genäht, habe eben meine Maßschneiderei. Mittlerweile mache ich nur mal ein Brautkleid in der Saison, also im Sommer, und so zwei Auftragsarbeiten. Und ich arbeite für Restaurants, nähe ich Ausstattung, wie so hoffentlich ab Dienstag Sterne-Restaurant im Burgenland. Mache da dann die Ausstattung für die Kellner bei so Pop-up-Restaurants oder anderen Geschichten. Aber mir war es dann in der Pandemie, habe ich dann 4000 Masken selber genäht. Und dann war ich so, ja gut, die Produktion möchte ich nicht selber machen, weil ich habe sonst für gar nichts anderes Zeit, weil Website muss aufgebaut werden, Online-Shop, Sales-Geschichten, alles Mögliche. Und dann habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, ich suche eine Kleinserienproduktion, was ja dann auch Schwierigkeiten sind, weil find mal was, was dir 20 Stück macht und nicht gleich groß reinproduziert. Und bin dann aber fündig geworden und deswegen fand ich das dann ganz gut und ich lieb's. Ich habe angefangen mit einem, der war im zweiten Ausbildungsjahr. Mittlerweile ist er fertig in der Ausbildung und näht mit jemandem zweiten meine komplette Kollektion. Und die haben halt, die kriegen immer wieder ein paar Teile dazu und dann geht's halt immer so weiter, so Schritt bei Schritt. Und wenn dann mal ein Kunde was schneller braucht, dann schieben wir das vor und die rufen dann auch immer an und brauchst du noch was, weil dann halten wir Puffer frei und so. Und man kann da immer reinreden und mitreden und schaut sich die Schnitte gemeinsam an, macht Fittings gemeinsam. Es ist eh wie beim Handover von einem Design in einer großen Firma, nur halt klein, kompakter. Das
also du hast was ausgesucht, was nicht einfach ist, das teilt ihr ja auch heutzutage. Was sind denn die größten Herausforderungen fürs Handwerk gerade?
Das ist
die
auch
Kosten.
Die Kosten auf jeden Fall. Auch dass die Materialien, zum Beispiel mit unserem Mangoholz, mittlerweile wird jeder Armreif vorher nochmal durchgekocht, weil doch immer wieder mal ein Holzwurm da drin ist. Also das war schon öfter unsere Herausforderung. So, das haben wir eben so lösen können. Aber ja klar, der Kostenpunkt ist, dass es Zeit kostet. Also auch wenn man hier bestellt, obwohl wir mittlerweile auch ein relativ großes Team haben, müssen die Leute schon einfach eben warten. Es ist eben nichts von, das ist vielleicht der Nachteil, ne, dass man einfach ein bisschen Geduld braucht. Ja.
Genau, ich würde auch sagen, die Kosten und auch der Versand. Madagaskar ist ja schon ein bisschen weit. Der Versand, Zeit auch. Manchmal ist es auch so, dass Produkte nicht rechtzeitig fertig sind. Das ist ja immer noch Handarbeit und manchmal kommt das auch einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ja, genau. Dann muss man halt eben alles wiederholen und dann verspätet sich das und dann kommt das doch nicht hierher rechtzeitig und dann mit der Versand dauert es dann halt eben noch ein bisschen und ja, genau. Und ja, Kostenfaktor ist auch noch da, die Akzeptanz von Kunden, dass es halt eben vieles dahinter steckt. Das ist jetzt auch nicht nur so irgendein Produkt. Das gehört halt eben Geschichten dazu und eben auch Mühe und alles Mögliche. Und ja, das muss halt eben erst immer erzählt werden. Das müssen wir halt eben den Kunden erklären. Ja, eben fürs Verständnis ja, auch einfach und Akzeptanz von Preis, genau. Kosten.
Ja, also Kosten auf jeden Fall. Also und dann die Erklärung. Ich probiere ja bei meinem Label sehr transparent zu sein. Das heißt, auf meiner Website findet man meine Produktion, man findet mich auch am Erklären. Es gibt auf Instagram so ein Video, wo ich auch mit einem Shop gemeinsam den Weg zum Preis erkläre, mit der Marge und so, weil das wissen ja viele Leute nicht, weil die glauben immer, wir verdienen uns alle so eine goldene Nase dabei. Aber da bleibt nicht viel über, wenn du diese Produktionskosten hast. Und ich glaube auch, du musst deine Kunden mittlerweile auch noch ein bisschen erziehen, weil eben dieser Öko-Stempel einerseits immer noch da ist. Dann gibt es selbst in der Branche genügend Leute, die mir immer wieder kommen und sagen, ja, aber produziert doch einfach woanders. Geh doch in die Türkei oder produziert doch dort. Weil, ja, aber mein Claim ist ja Made in Austria. Ja. Das macht ja keinen Sinn.
Reicht ja, wenn der letzte Arbeitsschritt dann in Österreich ist.
Ja, das würde ja reichen. Ne? Also wenn ich dann... Das wird
das war ja. Entschuldigung.
Und dass Leute immer noch glauben, die glauben, ein Kleidungsstück wird in einer Fabrik irgendwie genäht. Die wissen nicht, also wenn du dann wirklich, wenn die mal da mal vorbeikommen und du siehst, dich sehen an der Nähmaschine oder irgendwo anders, die sagen dann, das wird ja wirklich noch mit der Hand genäht. Naja, wie sonst? Also das gibt's leider noch nicht so wirklich, dass ich Stofffetzen in eine Maschine reinhauen kann und es kommt am Schluss ein T-Shirt raus.
Die Preise sind ja heutzutage bei Fast Fashion und Ultra Fast Fashion so, dass man wirklich denken muss, das würde aus Maschinen ausgespuckt werden, weil die Leute sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass echte Menschen dafür arbeiten.
Genau. Oder auch, also selbst wenn man redet, wenn man einen kleinen Preis von einer kleinen Tasche erklärt, wie schnell man dann wo ist, weil du sagst, ja, es wird vielleicht im Endeffekt von meinem Stundensatz nur 3 Euro kosten, diese Tasche irgendwie zu nähen, weil ich nicht eine ganze Stunde an dieser Tasche nähe. Aber ich kann ja nicht 3 Euro verlangen. Also das geht sich ja dann doch nicht aus. Also das ist ja irgendwie, da komme ich ja nirgends, also auch selbst die Produktion kann das auch nicht auf die Rechnung schreiben. Also das ist schwierig.
Aber was sagst du?
Ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, dieses Handwerk zu schätzen. Mhm. Wir hatten vor 2 Jahren, war ich auch noch mal in Thailand und wir hatten einen ziemlich großen Auftrag für unsere kleinen Mango-Ohrstecker. Die sind so klein und sehen irgendwie auch nett und schön aus, aber sie sehen nicht so aus, als kosten sie so viel Zeit. Also das wird wirklich mit der Hand werden die gecut, geschnitten, dann werden sie so oft abgeschliffen, dann werden sie getaucht, 6-mal mit Lebensmittelfarben. Danach werden sie 6-mal lackiert, zwischendurch immer wieder nochmal abgeschmirgelt, wieder lackiert. Dann hinten angeraut, dann ein Loch gebohrt mit Kleber, dann das Silber angeraut, das geklebt. Dann nachher musst du gucken, welche Ohrstecker passen eigentlich zusammen. Also die große Perle kann ich jetzt nicht mit der kleinen nehmen und das große Dreieck mit dem kleinen Dreieck auch nicht. Also es ist so viel Arbeit. Ich habe gesagt, ey, die kannst du für 100 Euro verticken, bloß dann kauft die natürlich keiner mehr, das ist es eben. Und dann muss die Qualität, wir wollen zwar alle fair und Handarbeit, aber die Qualität muss doch top 100% sein. Genau. So, selbst wenn da vielleicht mal so ein kleines Astauge oder sowas zu sehen ist, viele finden das auch schön, aber es gibt auch genauso viele Kunden, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass man da Maserungen sieht, ich möchte das ganz klar. Und das ist auf jeden Fall auch echt eine große Herausforderung, die Qualität immer zu leisten und vor allem, dass dann das Preis-Leistungs-Verhältnis auch stimmt. Ja.
Und ich glaube auch noch also besonders als neue Brand, ja, natürlich, wir stecken in einer Krise auch in der ganzen Modebranche und alle Shops haben die Lager voll oder die Kunden haben kein Geld und hin und her. Aber es ist so schwierig, auch heutzutage irgendwo reinzukommen und irgendwo mitspielen zu dürfen, überhaupt es zu versuchen. Jetzt sind wir eh schon so weit, dass wir sagen, wir haben kleine Stückzahlen, ihr könnt auch nur 2 Stück bestellen oder das mal ausprobieren oder hin und her nachbestellen und so. Aber es ist halt immer noch sehr schwer, wohin zu kommen, weil die Leute noch nicht vertrauen. Also ich glaube, sie haben durch die großen Firmen viel Vertrauen verloren und glauben die dann selber oft nicht. Also das ist,
ja, aber umso besser ist es ja eigentlich mit den kleinen, ihr kennt eure Lieferketten, ja, da gibt es keine großen Komplikationen. Man guckt rein, ihr wisst, wo es herkommt, ihr wisst, wo es hingeht. Und ihr könnt vor allem große Geschichten um eure Themen herum erzählen. Das ist doch Storytelling, ist doch wahrscheinlich auch nicht unwichtig beim Thema Handwerk.
Ja.
Genau. Wie ist denn, du machst es jetzt ja schon länger, wir beobachten es natürlich auch schon länger. Gibt es eine Entwicklung hinsichtlich der Akzeptanz oder Begeisterung für handwerkliche Produkte auf unserem Markt hier?
Ja. Also ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass immer die Qualität stimmt. Also und das Produkt muss erstmal einfach nur gefallen. Und wenn das dann noch dazukommt und man dann sagt, ja, das wird in Handarbeit produziert, es sind natürliche Materialien, es werden alle fair bezahlt, dann ja, super. Dann nehme ich natürlich lieber das, als vielleicht irgendwas, was eben nicht in Handarbeit produziert wird. Ne? Und bei uns ist es auch mittlerweile 50-50. Wir sind auch in 50% konventionellen Läden, in Museumsshops oder Kosmetikläden, ne, die einfach das Produkt schön finden und das dann eben mit aufgenommen haben. Und in den letzten 10 Jahren kann ich schon sagen, dass sich das entwickelt hat und dass da mehr Konventionelle auf jeden Fall auch zuschlagen und das schön finden. Und man hat ein Unikat, also das ist doch toll.
Ja, genau. Ja, ich find auch, wir brauchen ja auch die Sichtbarkeit irgendwie, überall sichtbar zu sein, auch im Digital, auch im Läden. Also deswegen ist es auch wichtig, auch irgendwie zu kooperieren mit anderen Läden oder auch vielleicht auch mit anderen Marken zusammen. Also das brauchen wir auch auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Es entwickelt sich auf jeden Fall, es dauert halt ein bisschen. Ja. Man hat diesen leider diesen Finanzpunkt immer noch da. Leute wollen gerne mittlerweile sustainable sein und sustainable sich kleiden, sind aber noch nicht ganz gewillt, weil sie wollen immer noch viel haben.
Ja.
Sie hätten immer noch gerne den ganzen Kleiderschrank voll mit allen Farben. Also es geht auch ein bisschen um buy less. Ich bin sogar die auch sagt, bevor du dir mein Hemd kaufst, schau bitte, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe 5 Leinenhemden zu Hause, denke ich mir so, wir brauchst jetzt wirklich meins? weil das, dieser Aspekt schon da ist, weil dann, wenn du dann nur ein paar hast, dann gibst du vielleicht auch mehr Geld für das eine Teil aus, weil es dir dann wichtiger ist, weil du dann eine gute Qualität kaufst, als 5 verschiedene Teile zu kaufen. Ich glaube, dass da entwickelt sich schon einiges hin. Ich glaube, dass die Leute wacher geworden sind und sich mehr überlegen. Aber es ist Mode ist immer noch eine Art Luxusartikel oder Accessoires. Also es ist immer noch eine Art Luxusartikel, wo Leute sagen, ja, aber das brauche ich ja eigentlich nicht. Mhm. Also, aber es ist schon besser, glaube ich, als vor
ein paar Jahren. Auf der einen Seite brauchen wir es nicht, auf der anderen Seite werden wir von rechts und links mit Trends bespielt, die ja am Ende des Tages nur dazu da sind, damit wir weiterkaufen, auch wenn wir es nicht brauchen. Mhm. Am Ende des Tages seid ihr ja alle darauf angewiesen, etwas zu verkaufen. Mhm. Ja. Da stecken wir in einem ganz schönen Dilemma mit unseren nachhaltigen Themen hier. Aber wir wissen ja natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ja.
Aber um jetzt, glaube ich, nochmal die Brücke zum Ende hin zu schlagen, was bräuchte es, um die Wertschätzung und Begeisterung für das Thema Qualität und Handarbeit wieder größer zu spielen?
Ich glaube, noch mehr, also ja, wenn noch mehr, aber ja, Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit dazu. Vielleicht auch, dass viele Magazine oder so nicht nur ihren Green Pages haben, sondern vielleicht das nicht mal nur austiteln müssen, sondern dass viele Shootings auch, dass das reinkommt. So, vielleicht braucht es auch ein bisschen Politik. Vielleicht, ich bin zwar kein Freund davon, immer die negativen Seiten aufzuzählen, sondern eher, das haben wir schon, also das ist doch das Gute daran, was wir schon haben, anstatt zu sagen, das haben wir nicht und da sind wir schlecht und das ist blöd. Vielleicht, dass wir mehr die positiven Seiten sehen, weil dann sind wir auch optimistischer, fühlen uns wohler und können mehr dann, ach, da will ich mehr davon. Mhm. Aber wenn ich nur die negativen Seiten aufzähle aus dem Leben, aus unseren Problemen, dann sage ich, ja gut, das ist ja alles eh, führt ja nirgends hin. Dann kann er ja Kleider haben bleiben.
Aber ich finde, wir haben ja auch schon ganz viel. Ne?
Genau.
Also unsere Kunden sensibilisieren, ihre Kunden oder auch in meinen konventionellen Läden, finde ich, wird auch viel mehr nachgefragt in den Schmuckläden. Wo kommt denn das Silber her? Was ist denn das für Gold? Was ist da sonst noch drin? Also ich finde schon, dass da auch ganz viel schon da ist. Und ich glaube, der größte Punkt ist einfach Qualität und dass es in die Zeit passt. Und wenn das dann gefällt, dann kann das Handarbeit sein, dann ist das völlig super. Bloß wenn es eben nicht so schön aussieht oder irgendwie, was wir schon zum 100. Mal gesehen haben. Wir hatten auch in Mexiko, fast alle Ureinwohnerfrauen haben diese kleinen Häkelpüppchen gemacht. Aber die hat dann nur keiner gekauft, weil alle schon Häkelpüppchen zum 100. Mal hatten. Ja. Dann haben wir überlegt, okay, die können häkeln, die haben Wolle, was können wir sonst noch machen? Also dass man dann auch wieder guckt, was ist der Trend, wo geht das hin und wie kann man es dann etablieren? Also ich glaube schon, dass da eine Plattform ist und klar kann das mehr sein. Mhm. Aber unsere Kundensensibilität und die konventionellen Läden kommen auch mehr. So, ne? Ich glaube, Qualität und wie sieht der Markt aus, was ist gewünscht, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, das ist also an sich einfach noch Qualität, Sichtbarkeit, Akzeptanz. Genau.
Ja.
Ja. Und wir sind ja alle schon dran und das Wichtige ist halt, dass wir dranbleiben und weitererzählen.